Hallo und herzlich willkommen zu Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, das ich glaube, viele Menschen beschäftigt, bewegt und immer noch, auch wenn wir schon sehr weit gekommen sind, ein Thema ist, das stigmatisiert ist und dann doch auch nicht immer verstanden wird von der Gesellschaft. Wie ist es, wenn du in einem anderen Körper steckst? Das bedeutet, du bist als Mädchen geboren, fühlst dich aber dein ganzes Leben lang schon als Junge. Heute gibt es die tolle Möglichkeit, das auch auszuleben und heute spreche ich auch mit Malte darüber. Malte ist Transgender und hat den extrem anstrengenden Prozess der Verwandlung auf sich genommen. Er erzählt uns heute, was er alles machen musste, wieso er überhaupt auf diesen Weg erst gekommen ist und ja, welche Erfahrungen er in seinem Leben damit gemacht hat. Es ist nicht immer einfach, von allen verstanden zu werden. Und ich glaube, da kann auch dann ganz große psychologische oder psychische Defizite entstehen. Bei Malte war es so, dass dann eine Depression ausgebrochen ist, weil er einfach das Gefühl hatte, er steckt fest und kommt nicht weiter. Ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast heute und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, lieber Malte, bei mir heute in dem etwas anderen Podcast als sonst. Nicht bei mir im Studio, sondern tatsächlich heute über Zoom und wahrscheinlich auch die nächste Zeit, wenn wir so die Zahlen der Corona-Krise beobachten. Auch was Außergewöhnliches. Ich habe mein Haus quasi in ein Studio umfunktioniert und du hast mal schnell dein iPad gepackt.
Richtig.
Malte.
Hallo auch erstmal und ich freue mich übrigens. Ich finde auch digital ist spannend.
Digital ist definitiv spannend. Ich werde mal hier auf Vollbildmodus wechseln. So. Okidok, ja, ich meine, ich sag immer, ach, ich brauche den Mensch so vor mir wegen der Emotionen, aber eigentlich bist du ja vor mir, wenn du so willst, ne? Du sitzt hier ganz nah, also ich hätte dich nicht im Büro nicht so nah an mich rangelassen.
Siehste? Deswegen, es ist spannend.
Lieber Malte, was für ein Thema hast du denn heute mitgebracht und warum soll ich dir eine Stimme geben?
Also prinzipiell geht's um das Thema Transidentität, Transidentität mit in der Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen. Ich selber bin erkrankt an Depressionen, schon bevor ich überhaupt gewusst habe, dass ich transgender bin, und habe letztendlich dann im Nachgang rausgefunden, was eigentlich mitunter der Ursprung meiner Depression ist. Und ich finde einfach, die Dinge, die so in den Medien kursieren, sind einfach so plakativ und oft so falsch, ja. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Wortklauber, aber manche Dinge sollten eigentlich richtig definiert sein, damit auch klar ist, worum es eigentlich geht.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also, liebe Leute, es geht heute um das Thema Transgender, die Verwandlung von egal wem auf wen, also auf Männlein und oder auf Weiblein oder umgekehrt. Und zwar ist das ja nicht ganz ohne, denn das bringt ganz viele psychische Probleme auch mit sich im Vorfeld schon, wo man gar nicht, wie Malte schon eben sagte, weiß, dass das tatsächlich ein Teil vielleicht von dem Ganzen ist. Ne? Wie ist das denn bei dir, Malte? Wann hast du, fangen wir mal mit der Depression an. Ja, weil ich denke, das ging halt im Vorfeld, sagtest du ja schon, bevor du wusstest, dass du keine Frau sein wolltest oder kein Mädchen sein wolltest. Wie hat sich das bei dir kristallisiert?
Also bei mir fing das tatsächlich extrem an in meiner ersten Ausbildung. Also ich bin ja Erzieher und davor habe ich die Kinderpflegeausbildung gemacht. Mhm. Und da fing es an mit extremen Schlafstörungen. Also Okay. Ich habe in der Nacht Pi mal Daumen 2-3 Stunden geschlafen und das einfach über mehrere Monate, bis ich halt wirklich in der Berufsschule angesprochen wurde und mir gesagt wurde, leg dich in den Meditationsraum, geh schlafen, irgendwer wird dir erzählen, was passiert ist.
Okay.
Und ich einfach absolut antriebslos war und eben der Zeitpunkt, als ich dann angesprochen wurde, war der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt nicht und irgendwas muss ich tun, jemand anders wird es nämlich nicht.
Ja.
Und dann bin ich tatsächlich für 6 Wochen in eine ambulante Klinik gegangen, also morgens hin, abends wieder heim. und war da tatsächlich mit Abstand am jüngsten. Ich war damals 19. Mhm. Der Rest war so 35 aufwärts.
Okay. Mhm.
Aber das war auch genau richtig so. Ich bin jemand, ich kam als Jugendlicher und als Kind nie so mit Gleichaltrigen zurecht. Einfach auch, da kommen wir wieder auf diese Diskrepanz. Ja, ich war gefühlt einfach schon immer ein Junge. Ich habe mich auch schon immer so benommen. Mein Kleiderschrank hat sich auch nicht verändert. Mhm. Und du hast aber dann in der Jugend nirgendwo dazugehört. Ne?
Okay.
Also die Jungs haben gesagt, ja, du bist ja keiner. Ne?
Verstehe.
Und die Mädels haben gesagt, du bist komisch.
Also hast du dich quasi, so eine Art Tomboy warst du dann halt als Kind. Das heißt, du hast eher dann mit Jungs Sachen gespielt und hast auch keine Kleidchen jetzt gerne getragen oder sonstige Dinge. Das hat sich auch schon in der frühen Kindheit dann so rauskristallisiert, ja?
Ja, also sobald ich entscheiden durfte, was für eine Frisur ich habe, war es immer kurzer Schnitt. Mhm. Es waren immer Latzhosen und Gummistiefel statt irgendwie das Prinzessinnenkleid, ja, und Fasching. Verdamme meine Mutter tatsächlich für ein extremes Faschingskostüm bis heute. Das hängt mir sehr nach, ja.
Okay. Wie ist das denn dann so? Also, du merkst ja auch, wobei, wenn man ganz klein ist, denkt man ja noch nicht wirklich viel erstmal dabei, aber später, wenn du dann halt wirklich auch diese Entscheidungen treffen kannst und du hast dich dann ausgegrenzt gefühlt halt, weil eigentlich warst du für dich ein Junge, bist aber jetzt gefangen in einem Körper von einem Mädchen, wolltest natürlich zu den Jungs dazugehören. Kinder können ja unfassbar grausam sein, ne? Was hast du da so erfahren? Bist du gebullied worden? Bist du gehänselt worden? Oder hey, du bist nicht einer von uns, geh weg. Wie fühlt man sich denn auch völlig verloren, oder?
Also ein super prägnantes Beispiel war tatsächlich in der Grundschule. Ich habe früh angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Und war dann bei uns im Ort im Fußballverein. Und da waren natürlich auch Jungs aus meiner Grundschule. Mhm. Und auf dem Pausenhof haben wir alle zusammen Fußball gespielt. Das war kein Problem. Aber sobald wir ein Spiel mit dem Verein hatten am Wochenende, stand ich zwar mit auf dem Platz, aber aktiv mit mir gespielt hat keiner.
Ehrlich?
Ja, es war ganz klare Ausgrenzung und ich habe das als Kind natürlich absolut nicht verstanden. Ja? Mhm. Auf dem Pausenhof funktioniert das und auf dem Fußballplatz im Verein funktioniert es nicht. Aber ich war halt in deren Augen das einzige Mädchen in einer Mannschaft voller Jungs.
Okay. Ja? Also hast du schon da eine krasse Ausgrenzung erfahren, weil es quasi für die gesellschaftlich nicht tolerant oder toleriert werden kann, dass dein Mädchen sozusagen bei den Jungs in der Fußballmannschaft ist, was ja eigentlich in dem Augenblick, weil es eine Jungsmannschaft ist, halt eine Männersache, ne?
Richtig, und Mädchen können kein Fußball spielen, ganz klares Klischee.
Also offensichtlich können sie das, weil wir haben ja auch, die weibliche Fußballmannschaft ist ja schließlich auch Weltmeister geworden. Ne? Nicht die männlich. Zumindest länger nicht. Kommen wir mal wieder so zu dem Ernst der Situation. Das lässt ja Narben auf der Seele. Deine Eltern, wie sind die denn damit umgegangen? Die haben ja bestimmt, also ich denke auch, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich dachte, vielleicht könnte mein Sohn eventuell schwul sein, weil er hat auch sehr spät sich entwickelt, hat in Richtung Freundin und Co. und hat auch nie Interesse gezeigt. Und ja, aber weißt du, das sind halt so, ich glaube, Gedanken, die jeder Elternteil irgendwann mal hat vielleicht, weil irgendwas auffällig ist. Dabei ist es eigentlich eine ganz normale Entwicklung gewesen. Aber wie war es denn bei dir?
Also ich habe tatsächlich, bis ich 19 war, den Großteil der Zeit mit meiner Mama alleine gewohnt. Mhm. Mein leiblicher Vater hat nie bei uns gewohnt. Ich habe mich mit 15 bei meiner Mama als lesbisch geoutet. Mhm. Das war irgendwie so das Einzige, was klar war. Ich stehe auf Frauen, mhm, und nachdem mich ja alle als Frau wahrnehmen, ist die einzige Definition, ja, die ja bleibt, ich bin
logisch,
lesbisch.
Ja.
Das war irgendwie auch nicht mit einer großen Hürde verbunden, weder von der Seite meiner Mama als auch von meiner. Mhm. Das war so, ja, hey Mama, und du kennst doch XY und hier übrigens, ja, okay, viel Spaß so ungefähr, wenn ich das glücklich mache.
Ja.
Und da war ich schon auch so leicht schockiert, so okay, das war alles.
Hast du Angst gehabt, so das Coming-out da mit rauszurücken?
Das erste war überhaupt nicht schlimm. Mhm. Als ich ihr aber dann tatsächlich sagen wollte, dass ich trans bin, das war mit sehr viel Anspannung, mhm, Angst gar nicht unbedingt, aber auf jeden Fall Anspannung und Befürchtung, mhm, verbunden einfach. Ich glaube, je wichtiger dir etwas ist, umso größer ist die Hürde, etwas zu erzählen.
Mhm. Absolut, definitiv, weil du ja auch Angst vor der Ablehnung hast dann, ne?
Richtig.
Und
genau.
Du hattest ja auch schon die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, dass nicht alle immer so souverän handeln oder reagieren, wenn es um diese Thematiken geht. Wie, du warst neu, du hast ja diese Therapie gerade gemacht gehabt. Hast du im Rahmen dieser Therapie erfahren, dass du trans bist?
Nee, tatsächlich nicht. Hauptsächlich habe ich mich mit so Dingen aus der Vergangenheit beschäftigt, diese Ablehnung, diese Ausgrenzung, die ich ja nie konkret benennen konnte, woran es lag. Also ich war ja nie irgendwie ein ungehobelter Mensch, der irgendwie sozial unfähig wäre. Und in erster Linie damit, dass diese Schlafstörungen einfach aufhören. Also
Also du
das
hast
war halt
einfach
einfach.
gar nicht mehr gepennt. Hast du
Nee.
irgendwelche depressiven Gefühle gehabt?
Ich war prinzipiell niedergeschlagen. Ich konnte mich auch über nichts mehr wirklich freuen. Also ich war über Weihnachten dort. Weihnachten ist immer eigentlich ein Fest, das mochte ich immer sehr gerne. Ja, meine Familie ist klein und wir leben alle sehr weit auseinander. Deswegen war es immer da, sieht man sich und da freue ich mich drauf. Aber das war alles sehr gedämpft. Na, also es war halt so, ja, ist ganz nett, dass wir alle hier sind, aber mehr ging da einfach nicht. Also alles Negative war einfach viel zu groß.
Hattest du suizidale Gedanken schon mal?
Nicht direkt. Natürlich hatte ich die Gedanken so, wenn es mich nicht mehr gibt, dann ist ja auch nicht schlimm, wen interessiert es schon? Wobei ich immer das Glück hatte, einen sehr starken Rückhalt zu haben. Also meine Mama und meine Tante haben mich mein ganzes Leben lang begleitet, egal was ich alles für Bockmist fabriziert habe. Und das war nicht wenig, das muss ich leider zugeben.
Verstehe.
Es gab eine ganze Phase von Jahren, da habe ich mich nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert und dennoch waren sie immer da. Und das war, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass ich nie so weit gekommen bin, mir ernsthafte Gedanken über Suizid zu machen.
Erzähl mir mal von der Zeit, wo du dich nicht mit Ruhm bekleckert hast.
Ich war Schüler in der Realschule. Wie gesagt, auch da war Anschluss einfach schwierig aufgrund dem, was ich letztendlich bin. Ja, das war für meine Umwelt nicht zuzuordnen und ich konnte es ja auch noch nicht mit einem klaren Begriff kommunizieren. Und ich habe angefangen, die Schule zu schwänzen und habe die Unterschrift meiner Mama gefälscht. Habe mich selber per Telefon krank gemeldet, was damals ja noch ging, weil meine Stimme war eine andere. Es kam aber natürlich irgendwann alles raus, ne? Und ich hatte so gewisse Probleme mit meiner Französischlehrkraft und meine Mama hat halt der Lehrkraft mehr geglaubt als mir, was natürlich auch viel, zu vielen Streitigkeiten und auch für so einen temporären Vertrauensverlust letztendlich gesorgt hat, dass ich meiner Mutter natürlich auch nicht weiter irgendwie auf die Nase binden wollte. Ich gehe nicht in die Schule und das meine ich und das meine ich. Es kam der Schulwechsel und ich habe halt einfach ganz oft gelogen, ja, ob ich in der Schule war oder nicht, ob ich schlechte Noten hatte oder nicht. Solche Dinge und meine Mama wusste natürlich auch irgendwann nicht mehr weiter und das im Rückblick verstehe ich es natürlich, ja, und sie hat sich halt nicht weiter helfen können und hat sich dann letztendlich Hilfe gesucht und hat mich mit 15 stationär unterbringen wollen. Da bin ich nach nicht mal einem Tag abgehauen und bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einmal quer durch München zurück nach Hause und bin weinend zu meiner Mama und habe gesagt, schick mich bitte nicht dahin. Ich mache alles, was du willst, aber schick mich dahin nicht zurück. Weil für mich klar war, ich habe zwar ein Problem, ja, aber im Gegensatz zu all den Kindern und Jugendlichen, die da noch waren, mit Essstörungen, mit Waschzwang, habe ich mich im Vergleich gesund gefühlt. Ja, und natürlich, laut ICD-10 ist Transsexualität auch eine Krankheit, ja,
Krank
ist aber
eigentlich, oder? Also
natürlich.
wenn man so will, das ist, ich finde das, also ich habe ja selbst Psychologie studiert und ich weiß das ja und ich denke einfach, ja, okay, also krank, also das als Krankheit zu definieren, finde ich halt irgendwie schon wieder befremdlich, ne?
Ich finde es auch absolut befremdlich, wenn du dir aber dann den Gedanken machst, nur weil es als Krankheit definiert wird im ICD-10-Katalog, wird es auch von Krankenkassen finanziert. Also wäre es nicht offiziell als
Dann
Krankheit
natürlich nicht,
deklariert,
klar.
könnte sich der Großteil
Gar nicht das leisten,
das
ja. Pff, ist einfach,
finanziell
ja.
überhaupt nicht leisten, so zu leben, wie sie es sollen.
Ja. Das ist, da gebe ich dir, das ist richtig, das finde ich auch komplett legitim, absolut, bin ich ganz bei dir. Nichtsdestotrotz fühlt man sich, also du bist halt im falschen Körper geboren. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als Krankheit bezeichnen sollte. Ich finde, es sollte trotzdem Wege geben, keine Ahnung, das Ganze irgendwie zu behandeln, ohne dass es halt als Krankheit bezeichnet wird. Denn eine Krankheit bedeutet ja auch wieder im Umkehrschluss, dass was nicht mit dir stimmt. Verstehst du? So im Sinne von, es stimmt nicht was mit dir, du wirst als, okay, wenn du krank bist, machen wir dich wieder gesund, und das bedeutet ja nicht unbedingt, dass du jetzt die OPs bekommst oder die Hormonbehandlung oder das Ganze, sondern pumpen wir ihn mal mit ein paar Pillen voll vielleicht oder machen mal eine Therapie. Das ist ja so ähnlich wie die Religiösen versuchen, den Teufel aus dir rauszutreiben, weil das ist ja nicht normal, ne? Also das ist ja nicht gesund. Also das ist so, ich empfinde das so ein bisschen als tatsächlich wirklich befremdlich, aber wenn es das braucht, um das zu behandeln, beziehungsweise um Operationen genehmigt zu bekommen und das ganze Bild durchzuleben, von mir aus, aber man kriegt trotzdem so einen Fadenbeigeschmack. Das bedeutet für mich, dass es gesellschaftlich nicht, man muss es irgendwo reinstecken, und für die Gesellschaft ist es einfacher, als Krankheit zu bezeichnen, ne, als sonst irgendwas. Ne? Es ist ja eigentlich.
Also ich stehe dem selbst absolut zwiegespalten gegenüber. Merkwürdig. Ich sage nicht, dass es zu 100% in Ordnung ist, als Krankheit zu definieren. Ich glaube aber, dass es nicht nur Nachteile mit sich bringt. Mm.
Definitiv,
ja, also wenn wir überlegen, ich finde ja diese 18 Monate Therapie, also die Therapiepflicht an sich finde ich ja auch sinnvoll. Ja, ich würde vielleicht absolut über die 18 Monate streiten.
Das ist schon sehr lange, definitiv. Aber ich denke halt auch so, Therapie ist ganz, ganz wichtig in so einem Prozess. Denn ich meine, selbst wenn du hundertprozentig sicher bist, dass du das willst, der Prozess und der Weg dahin, übel. Und das, was du von außen ja auch tragen musst, die Gesellschaft, die Menschen um dich herum, nicht jeder akzeptiert, dass du das bist oder dass du das machst, ja. Und da finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall.
Also kein Beitrag, den du über Google findest, bereitet dich letztendlich auf das vor, was dich erwartet. Nee, ne? Also sagen wir ganz ehrlich.
Nee, glaube ich auch, wirklich. Ja, und okay, dann bist du quasi in dieser Therapie, du hast Schule geschwänzt, du hast viel gelogen, du offensichtlich war das ja auch ein Schrei, so ein bisschen nach Hilfe zu zeigen, hey, irgendwas stimmt nicht, du konntest es selbst nicht zuordnen, ja, du bist lesbisch, das war die eine Seite, weil aber, dass du wirklich jetzt im Gefangen im falschen Körper und so weiter, das kam ja erst später, und deswegen war es ja noch so im Kampf mit dir selbst. Du wolltest es wahrscheinlich, glaube ich, selbst runterdrücken, ne? Erstmal einfach akzeptieren, okay, ich bin halt lesbisch, ich bin halt, wie sagt man dazu, butch, oder so, ne, also ein bisschen eher die männliche Variante, ein bisschen, ne, härter, ein bisschen rauer, aber einen Penis muss ich nicht unbedingt haben, so nach dem Motto, weißt du, so. Das ist ja, das ist ein großer Unterschied, ne, zu dem, was du eigentlich wirklich warst und bist, ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, die lesbische Community, das, ich habe da nie wirklich dazugehört, ne,
ja.
Also, eine befreundete Pädagogin hat zu mir mal gesagt, Malte, ganz ehrlich, schau dir doch mal deine Ex-Freundinnen an. 90% davon waren hetero. Ja.
Ja, krass.
Das muss ja irgendwo herkommen, sag ich ja. Jetzt, wo du es sagst, ist das schon.
Ja,
macht das Sinn.
Klar, die Lesben-Community und die Schwulen-Community sind halt auch, das ist auch wieder ein Kapitel für sich letzten Endes. Und du warst ja weder schwul noch lesbisch oder sonst was. Du warst einfach ein Kerl, ne, im falschen Körper. Das ist gerade tatsächlich so. Okay, dann hast du erstmal so gelebt, du bist dann wahrscheinlich irgendwann aus der Schule raus, du hast ja auch einen Werdegang gemacht, ich meine, du hast bisher jetzt nicht auf der Gosse, in der Gosse gelandet offensichtlich, dank deiner Mama.
Nee,
was ist eigentlich
nicht
mit deinem Vater? Wo ist der?
Mit meinem Vater habe ich tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Er und ich waren nie Freunde und werden auch nie Freunde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn kenne. Natürlich habe ich meine Erfahrungen mit ihm gesammelt. Da war ich aber halt einfach deutlich jünger. Er weiß es mittlerweile. Er weiß es durch einen Brief, den ich ihm geschrieben habe. Ich bin extra nach NRW gefahren und habe ihn unter seiner Tür durchgeschoben.
Okay.
Und habe ihm tatsächlich einen Brief geschrieben und habe ihm dann auf der letzten Seite auch geschrieben, du wirst dich wahrscheinlich wundern, wer hier gerade diesen Brief schreibt, aber letztendlich ist es dein Sohn und nicht deine Tochter. Mhm. Genau, er hat da nicht sonderlich viel zu gesagt. Ne? Also er hat natürlich dann online einen Weg gefunden, mich ausfindig zu machen. Mhm. Aber letztendlich hat das nicht weitergeführt, als wir jemals gekommen sind.
Okay, wie ist es? Also ich weiß, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen, also ohne leiblichen Vater. Meiner hat sich ja suizidiert, als ich klein war. Es fehlt, also auch wenn man diese persönlichen Probleme hat, die du ja offensichtlich auch jetzt mit deinem Vater trägst und hast, da fehlt ja trotzdem ein Teil irgendwo. Ich meine, deine Mama hat einen guten Job gemacht, ne? Das hast du ja auch deutlich zum Ausdruck gebracht, aber ich weiß ja, wie es von mir war. Also irgendwie ein Teil deines Ichs, deines Selbst, dieses Erziehungsteil, das ist immer so ein bisschen nicht da gewesen einfach. Also das ist so, also bei mir ist das auf jeden Fall so. Und das ja, löst ja auch viel in einem aus. Ne? Also es gibt Teile, gerade wenn du jetzt ein Sohn bist, ne? Und da ist ja schon das männliche Vorbild, das man da irgendwie so braucht, um mein Mann zu werden, um diesen Weg zu gehen. Nicht jeder Vater ist ein guter Vater, aber es gibt auch sehr viele gute Väter. Ne? Also man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass halt gerade so Jungs auch eine Person haben. Eine Mama kann wunderbar erziehen. Wir lieben unsere Söhne abgöttisch, weil ne, Mama und Sohn ist halt, ich habe ja selbst zwei, man möchte sie für immer auf dem Schoß tragen und am besten, ne? Aber die männliche Rolle fehlt dann halt einfach auch. Ich kann ja meinem Sohn nicht das geben, was jetzt ein Vater letzten Endes gibt. Ne?
Richtig, ja.
Und erzähl mal, hat dir das so ein bisschen gefehlt auch, diese Rolle?
Also meine Mama hat sich extreme Mühe gegeben, sowohl Mutter als auch Vater zu verkörpern. Es gab dann tatsächlich eine Zeit lang einen Mann, ein männliches Vorbild in meinem Leben. Also meine Mama hatte einen Partner dann, der hat auch bei uns gewohnt.
Ja.
Das war dann auch mein Ziehpapa. Okay. Und wenn man mich aus dem Hort abgeholt hat, habe ich gesagt, heute holt mich mein Papa ab.
Ja, da warst du ganz stolz wahrscheinlich dann so.
Natürlich, absolut. Hm. Ja, und es hat mir das Herz gebrochen, als das vorbei war. Da war ich halt einfach, wie alt war ich da? 8, 9, irgendwie sowas.
Das ist ja auch das Problem bei Ziehpapas. Die sind ja nicht dein Papa und meistens sind sie dann, wenn sie gehen, auch weg. Ne? Also, weil sie auch keine Verpflichtung dem Kind gegenüber haben.
Richtig, aber ich muss sagen, das ist so nie passiert.
Okay.
Die beiden haben sich getrennt und das war klar, sie sind nicht mehr zusammen und er zieht wieder aus.
Ja.
Aber sie sind Freunde geblieben.
Gut.
Und ich glaube auch zum Teil meinetwegen. Er ist uns besuchen gekommen, wir sind auch zusammen in den Urlaub gefahren, das war alles gar kein Thema. Und auch mit seiner neuen Freundin ist er dann gekommen, das war nie ein Problem. Natürlich war es was anderes und je älter ich geworden bin, ja, und je älter er geworden ist und dann jetzt auch seine eigene Familie hat, hat sich das mit dem Kontakt natürlich auch verlaufen.
Hat dir das wehgetan?
Klar. Ja, und wir haben das aber jetzt auch dieses Jahr besprochen.
Mhm.
Ja, also ich bin jemand, ich tue mich auch schwer, solche Themen dann anzusprechen.
Echt?
Und über meine Gefühle zu reden.
Oh je, das muss ja aber, jetzt der Horror hier für sich sein.
Das ist was anderes. Okay. Das ist irgendwie, aber wenn ich in den direkten Kontakt mit demjenigen muss, wo ich demjenigen meine Gefühle irgendwie ihm gegenüber erklären muss, ist es schwierig.
Okay.
Außer der Mensch tritt mir so arg auf die Füße, dass es sein muss.
Okay, verstehe.
Aber meine Mama hat jetzt einen Mann. Meine Mama hat relativ spät geheiratet, 2014. Wir haben dann noch zu dritt erst zusammen gewohnt, bis ich dann ausgezogen bin. Und das ist natürlich auch was anderes, wenn man als Mann in einen Haushalt kommt mit einem erwachsenen Kind.
Definitiv.
Ja, also das war nicht immer leicht zwischen uns beiden, vor allem nicht, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und er hat auch sehr interessant darauf reagiert, als ich dann eben erzählt habe, ja, ich bin trans und so sieht's aus.
Wie hat er denn reagiert, wenn du sagst interessant?
Er hat gesagt, ja, ist das nicht vielleicht irgendwie ein Schnellschuss, weil eigentlich irgendwas anderes nicht stimmt und bist du dir da sicher und überleg nochmal. Da habe ich gesagt, du pass auf, wir unterhalten uns in einem halben Jahr nochmal.
Hm.
Ja, ich verstehe deine Sorge und das zeigt mir nur, dass du mich lieb hast. Aber ich bin mir sicher, wir reden in einem halben Jahr. Und ein halbes Jahr später, und man muss dazu sagen, er ist auch nicht der gefühlsduseligste Mensch, wenn es ums Reden geht, kam er zu mir und hat gesagt, du, ich glaube, das, was du da gemacht hast, das ist richtig.
Mhm.
Ja? Und es hat in unserer Beziehung tatsächlich auch sehr viel verändert. Wir kommen deutlich besser miteinander zurecht. Und das jetzt liegt jetzt nicht an Vater-Sohn oder Vater-Tochter, sondern das liegt an meiner inneren Zufriedenheit. Ja, und die hat jetzt in meinem gesamten Leben extrem viel verändert.
Mhm. Wenn du, jetzt hast du diese Stabilität ja zu Hause, also diese Bezugsperson. Du hast deine Therapie gemacht, weil du wusstest, irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin ein Wrack sozusagen. Dann bist du aus der Therapie entlassen worden. Wie ging es dann weiter?
Ich habe dann meine zweite Ausbildung angefangen und wurde letztendlich medikamentös eingestellt, sowohl mit Antidepressiva als auch mit einem Neuroleptikum zum Schlafen. Mhm. Das Antidepressivum bin ich super schnell losgeworden. Das war nicht das Problem, aber das Schlafen, es blieb. Und es bleibt bis heute tatsächlich. Okay. Mhm. Ich habe mich jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich dann mal damit beschäftigt und habe einen neuen Termin gemacht bei einer Neurologin und habe ein neues Mittel bekommen, um das Alte loszuwerden. Mhm. Ja, und es hat sich natürlich auch, die Dosis war natürlich irgendwann immer höher, weil der Körper gewöhnt sich natürlich auch an das, was man ihm zuführt. Und es war einfach nicht mehr tragbar, so wie es gelaufen ist. Und jetzt fahre ich praktisch erstmal mit meinem Ersatzmedikament, bis ich einfach vielleicht auch nochmal irgendwann einen anderen Job mache, wo ich sage, ich habe nicht immer dieses, ich arbeite spät, ich arbeite früh, ja, also ich brauche irgendwo
schwierig
auch,
dann halt
um
auch
dieses Schlafproblem endgültig zu lösen, brauche ich tatsächlich einen Tagesablauf, der einfach immer gleich
eine
ist.
Eine Konstante, definitiv. Schichtdienst ist ein absolutes Gift. Ne? Dann kann sich der Körper absolut ja tödlich. gar nicht irgendwie sich einstellen. Okay, du hast irgendwann ja angefangen, dich zu verwandeln. Du hast ja dann irgendwann beschlossen, so, ich bin ein junger Mann. Punkt. Ende aus. Wie fing das? Das ist ja, ich meine, ich kenne einige Transgender. Ich verfolge einen gerade sehr, sehr lieben jungen Mann, den ich auch gerne irgendwann mal in der Sendung haben möchte, der ja extremste OPs hinter sich hat, noch sehr jung ist. Und ich sehe einfach, wie sehr das an der Psyche extreme, das geht ja so, ne? Also von der Akzeptanz von draußen, von der Verwandlung, von den Hormone, wir wissen alle, Hormone sind Arschlöcher. Punkt, Ende, aus. Kannst du mir sagen, was du willst? Hormone regieren uns und ich finde es zum Kotzen, ja. Aber ja. Die OPs, die Sachen, die gemacht werden müssen, die psychologische Betreuung, das ist ja ein Prozess, den kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja mit Schmerz und Frust und auch Überwältigungsgefühle, emotionale, jeglicher Art. Beschreib das mal. Wie ging das los? Also du bist eines Tages gesagt, so, jetzt fange ich an.
Genau. Ich habe mir einen Termin bei einem Psychiater gesucht, von dem ich wusste, der beschäftigt sich mit der Thematik. Mhm. Und bin da erst.
Du musst das gerade mal ganz kurz, Entschuldigung, ich muss dich mal unterbrechen, du musst das gerade nochmal wiederholen, weil der ist der Datentransfer-Nirvana, den wir hier haben von WLAN oder was auch immer, hast du gerade gesprochen, aber es kam nichts an.
Ich habe es kaputt gemacht.
Alles kaputt gemacht. Eieiei. Ja, also du bist zum Psychiater.
Ich bin zum Psychiater und habe mich da erkundigt, was ich denn jetzt machen muss. Ich habe ihm die Tatsachen auf den Tisch geknallt und habe gesagt, so und so schaut es bei mir aus. Was machen wir jetzt? Mhm. Jetzt weiß jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, einen Termin bei einem Psychologen zu kriegen, dass das gar nicht so leicht ist, ja, und dass das oft mit ewigen Wartezeiten verbunden ist. Und ich hatte aber das Glück, dass ich in die einzige Gruppentherapie gekommen bin, die es zum Thema Transgender tatsächlich gibt.
Okay.
Und die ist bei mir in München.
Ah, geil.
Glücklicherweise. Mhm. Und ich finde tatsächlich, dass eine Gruppe gar nicht verkehrt ist. Und ich würde es mir für mehr deutsche Städte wünschen, vor allem für die, die am Anfang sind. Weil du wirst ja nicht in eine Gruppe gesetzt, in der alle am Anfang sind. Ne? Jeder ist in einem unterschiedlichen Stadium.
Ja.
Es waren sowohl Transmänner als auch Transfrauen. Also es ist eine interessante Mischung. Und ich glaube, vor allem am Anfang ist es wahnsinnig gut, unter Gleichgesinnten zu sein.
Definitiv.
Und natürlich sich auch Ratschläge zu holen. Es ist aber natürlich was völlig anderes als eine Selbsthilfegruppe. Ne? Mhm. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Und das war auch gut so. Und ich habe auch relativ schnell dann irgendwann gesagt, okay, Leute, passt auf. die haben mir wirklich weitergeholfen, aber für mich ist hier in der Gruppe jetzt Schluss. Mhm. Ja, also es war gut, hier zu sein, aber jetzt ist der Punkt gekommen, um zu gehen für mich. Mhm. Das hat natürlich für einige Furore gesorgt, weil da ich war der Letzte, der in die Gruppe gekommen ist und der Erste, der dann da wieder rausgegangen ist.
Wie lange warst du da drin?
Was natürlich auch viel Unverständnis gesorgt hat. Dreivierteljahr, Dreivierteljahr.
Okay.
Also ich habe bei diesen 18 Monaten, ich bin ehrlich, ein bisschen beschissen. Ja, ich habe einfach von meinem ersten Termin beim Psychiater gerechnet und bin dann so auf diese 18 Monate gekommen, okay, weil ich gesagt habe, so, jetzt ist aber auch mal wieder gut.
Ja, ja? Verstehe.
Und habe mir natürlich dann die Indikationsschreiben auch für den Endokrinologen geholt. Die brauchst du ja natürlich, um dann auch erstmal dahin zu gehen und zu sagen, so, ich hätte jetzt bitte gerne meine Hormone.
Das heißt, so der gibt dir quasi dann männliche Hormone. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Also behandeln mich, als wäre ich 5 und müsste das alles neu lernen. Denn ich weiß natürlich von meinen Bekannten, aber ich habe da, glaube ich, noch nie, ich will da auch nie bohren irgendwie, weil ich denke, es ist eh gerade ein sehr delikater Prozess. Erzähl es mir, wenn du halt Lust dazu hast. So, das ist mein Gedanke halt immer dazu. Ja. Aber du bist ja hierfür da, um mir das alles genau zu erklären. Du gehst dann hin zum Arzt, lässt dir da Hormone.
Zum Endokrinologen,
genau, das
ja.
ist ein Wort, ich am American kann das leider nicht aussprechen. Ja. Und dann nimmst du die, wie geht's einem eigentlich, wenn man solche Hormone nimmt? Also ich kann, ich bin so ein bisschen Vorwechseljahre hier, das ist die Hölle, sag ich nur dazu. Ja.
Also wir reden ja hier auch nicht nur von körperlichen Veränderungen, sondern definitiv auch von mentalen Veränderungen. Mhm. Ne? Ich habe als erstes von meinem Arzt dann ein Gel mit Testosteron bekommen, was mir einfach jeden Tag ungefähr um dieselbe Uhrzeit auf die Oberarme schmieren sollte. Da wären wir wieder beim Schichtdienst, das war ein bisschen schwierig.
Ja? Gel sich auf die Oberarme schmieren, interessant.
Richtig, und die Hormone werden dann über die Haut aufgenommen. Ich habe gesagt, das ist doch totaler Quatsch, da passiert da im Leben nichts. Ja, ich habe mich getäuscht, ich gebe es zu. Ich bin jemand, wenn ich Auto fahre, ich singe furchtbar gerne mit.
Ja.
Ja. Und das ist mir egal, wie laut und wie schief. Und irgendwann habe ich festgestellt, irgendwie ist meiner Stimme ab einer gewissen Höhe einfach eine Grenze gesetzt, neuerdings. Ja, also die Stimme ist abgebrochen, es hat gekratzt, ne? Also halt der typische pubertäre Wahnsinn namens Stimmbruch.
Ja, krass.
Richtig. Das hat tatsächlich schon nach 3 Wochen ungefähr angefangen. Das war so die erste Veränderung, die stattgefunden hat.
Also die Stimme.
Bei mir, quasi. Das war der Stimmbruch. Wow. Genau.
Krass, da hat man halt einfach immer so ein bisschen das Heiser-Dings da bums, ne?
Richtig, ja. Genau.
Wow.
Meine Kollegen fanden das total lustig. Ich habe gesagt damals zu meinem Therapeuten, ich möchte, bevor ich in meiner Arbeit anfange, möchte ich angefangen haben, die Hormone zu nehmen, weil ich möchte mich gleich als Malte vorstellen. Ich will das Thema gar nicht so groß aufbauen, sondern es ist dann einfach so. Na? Aber natürlich musste ich mich dort auch vorstellen und sagen, hier übrigens, so schaut's aus.
Wie hieß du denn vorher? Wie war denn dein Name vorher?
Mich haben alle nur Janni genannt, Janni? Tatsächlich. Ja. Also schon seit der Grundschule, womit ich sehr gut leben konnte, weil es sehr neutral ist.
Ja, hätte auch ein junger Yannick sein können oder sowas, ne?
Richtig. Ja. Letztendlich hieß ich aber eigentlich Janina.
Ja, Nina, dachte ich mir schon, wenn du schon Janni als Abkürzung hast. Aber auch kein hässlicher.
Genau, Name. Ich habe aber tatsächlich, als es dann um den Namen ging, ja, habe ich zu meiner Mama auch gesagt, okay, pass auf, ich konditioniere dich jetzt, immer wenn du das falsche Personalpronomen nennst oder meinen vollen Namen benutzt, nenne ich dich bei deinem Namen und nicht Mama, wie ich sonst sage.
Oh ja, das mögen wir gar nicht.
Das hat relativ gut funktioniert.
Ja. Ja? Ja, mein Sohn hatte auch mal eine Phase, wo er auf einmal anfing, mich beim Vornamen zu nennen. Ich so, nee, mach mal nicht, läuft nicht. Ja, okay, also das Gel. Das Gel, das ist krass. Okay, dann hast du so nach ein paar Wochen schon den Stimmbruch. Hattest du irgendwelche anderen körperlichen Symptome? So, keine Ahnung, Hitzewallung, komische Stimmung, also Psycho... Bam, 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 bam. Hautprobleme.
Also Stimmungsschwankungen schon, ja. Als erstes kamen dann auch die Haare, allerdings nicht, wie man sich's wünscht, im Gesicht, sondern an den Beinen und am Rücken.
Am Rücken, also da, ehrlich? Man,
ja.
Krass. Oh Gott.
Und man hat dann gesehen, die Haare an den Armen, die werden dunkler. Okay. Ja, also alles wurde in erster Linie bei mir dunkler und natürlich einfach mehr.
Ja.
Außer im Gesicht.
Ja. Natürlich, der Bartwuchs kommt als letztes wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich, dieses Jahr sind es 4 Jahre mit 3,5 Jahren Hormonen hat es bei mir angefangen. Das war vorher mal so ein Fläumchen, ja, so weich, hast du von 5 Meter Entfernung nicht gesehen. Mhm. Ja, fand ich total scheiße.
Ja,
ich habe dann angefangen, es zu färben und weiß der Geier. Also alles, was ging, hat aber natürlich alles nichts geholfen.
Ja.
Und jetzt, wo noch mal ein Fünkchen mehr Zufriedenheit gekommen ist letztes Jahr, da fing dann auch der Bartwuchs an.
Ah, erzähl mir, wie es weiterging nach dem Gel.
Genau, irgendwann habe ich gesagt, lieber Dr. Endokrinologe, Gel finde ich A, lästig, B, zeittechnisch unmöglich im Schichtdienst, ich hätte gern die Spritze.
Mhm.
Also gehe ich seither alle 10 Wochen zum Spritzen, kriege das intramuskulär und das ist dann ein Depot, das sich einfach über den Zeitraum abbaut und ich tatsächlich merke, wenn ich gegen Ende des Zyklus dann bin und sage, okay, jetzt wäre es mal wieder,
brauchst du wieder
sinnvoll, eine Spritze zu kriegen.
Mhm.
Genau, also die größte Veränderung war aber tatsächlich für mich von den Hormonen her jetzt nicht körperlich, diese ganzen Pickel und so, das kann ich schon aus der ersten Pubertät, ist beim zweiten Mal genauso schlimm. Es war eher, dass ich gemerkt habe, irgendwie ist in mir, zwischen meinen Emotionen und mir selbst, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie im Grand Canyon.
Mhm.
Ich stehe auf der einen Seite der Schlucht und meine Emotionen auf der anderen.
Mhm.
Wir sehen uns und wir können miteinander kommunizieren. Aber so richtig gut verstehen tun wir uns nicht. Und da ist einfach eine enorme Distanz zwischen uns.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht mehr freue oder nicht mehr traurig bin oder ähnliches. Aber ich kann es sehr schlecht nach außen transportieren.
Okay. Mhm.
Also wie ich mich fühle, können Menschen eigentlich nur sehen, wenn sie mich wirklich kennen.
Mhm.
Und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich mal schlecht gelaunt bin, weil, keine Ahnung, ich einen Kratzer in meinem Auto habe, sondern wenn es mir wirklich, wirklich emotional schlecht geht.
Mhm.
Ne? Und mit ein großes Problem ist tatsächlich, dass ich nicht mehr weinen kann.
Ach. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Das war letztes Jahr. Mhm. Das war das erste Mal seit Beginn der Hormontherapie, dass ich wieder geweint habe.
Boah, wie anstrengend.
Und das Problem ist ja, ich habe mich früher, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich gehe fast davon aus, ne? Wenn du irgendwie wütend bist, dass du dann auch mal weinst, ne?
Durchaus.
Und dann ärgerst du dich darüber, dass du weinst,
und
weil dann nimmt
mehr.
Dich ja keiner mehr ernst. Richtig.
Mhm.
So, das hat mich früher immer abartig genervt. Also ich fand es wirklich ganz, ganz schlimm. Und jetzt finde ich es aber schlimm, nicht mehr weinen zu können.
Glaube
weil
ich
das
dir.
Bedürfnis
da.
Habe ich schon noch.
Ja.
Es passiert aber einfach nicht.
Boah,
und ich finde tatsächlich, ja, weil es sich jetzt einfach länger zieht. Wenn du einmal geweint hast, dann ist es raus, dann ist gut, alles super. Aber jetzt ist dann einfach tagelang, trägst du es noch mit, weil es eben nicht raus konnte.
Mhm.
Na? Und das ist schon was, damit kann ich schon leben, ja, aber es ist schwierig. Und auch so vor Freude weinen, das macht mich noch trauriger. Tatsächlich, ich hatte sehr viel Gedanken mir gemacht, als ich geheiratet habe, ob ich an dem Tag weine oder nicht.
Echt?
Ich hab's immer, es hat mich so sehr beschäftigt. Ich hatte da teilweise auch schlaflose Nächte. Und ich habe nicht geweint. Und ich hatte schon immer so ein bisschen feuchte Augen, ja, das schon. Aber es war nicht das, was eigentlich in mir vorging. Und das war eben das, weil ich gehofft hatte, an so einem großen Tag könnte ich dann
Emotionen zeigen.
Allen auch, ja.
Verstehe. Das ist ja schwierig, wenn die Emotionen so in dir gefangen sind, ne? Weil weinen oder Emotionen rauszulassen ist ja ein Prozess, der uns eigentlich auch gut tut, ne? Den wir brauchen,
ja.
Um irgendwie deinen ganzen Ballast, den wir tragen, irgendwie nach außen zu katapultieren. Und deswegen, das ist schon schwierig. Und gehen wir mal von den Hormonen weg. Erzählen wir mal was von Operationen.
Die Operation musst du ja beantragen, genauso wie die Namens- und Personenstandsänderung. Und dann schickst du deinen 527-Seiten-Antrag an die Krankenkasse. Das geht dann zum MDK, zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen.
Ja.
Und dann bekommst du irgendwann wieder Post. Und ich habe dann auch Post gekriegt. Und da stand drin, ja, also wir übernehmen ihre Kosten nicht.
Was?
Für mich ist dann erstmal die Welt untergegangen und ich war stinkenwütend und habe dann am nächsten Tag bei der Krankenkasse angerufen und habe meinem Ärger Luft gemacht und habe gesagt, warum?
Richtig, ja.
Erklären Sie mir, warum? Ja, ich hatte alle Schreiben abgegeben, in jedem einzelnen Schreiben von jedem Arzt, bei dem ich war, hat gesagt, der Leidensdruck ist so groß, es muss bezahlt werden.
Richtig, ja.
Und dann guckt die nette Dame danach, meint ja, uns fehlt hier ein Brief von Dr. XY, habe ich gesagt, nee, der ist da mit drin. Und Sie können doch nicht, das ist doch nicht Ihr Ernst, dass wenn ein Schreiben fehlt, Sie jemanden, der ein Problem hat, einfach sagen, übernehmen wir nicht. Ja, wenn du da jemanden hast, der psychisch absolut labil ist, der springt aus dem nächsten Fenster.
Richtig, genau, ja.
Ja, und dann müssen die gar nichts mehr bezahlen.
Richtig.
Super, Geld gespart, Glückwunsch und ein Menschenleben verloren.
Ja.
Und das habe ich ihr tatsächlich auch so gesagt. Habe gesagt, das nächste Mal schreiben Sie doch einfach rein, sehr geehrter XY, wir brauchen bitte noch das Schreiben.
Ja, richtig, genau.
Und vorher passiert nichts.
Richtig. Aber die haben noch nicht mal angemahnt und gesagt, hier, es fehlt noch was.
Nein, da steht dann einfach nur, es wird nicht übernommen. Beziehungsweise
die versuchen es aber auch wirklich mit allen Mitteln. Ne? Also das ist tatsächlich,
es stand wortwörtlich drin, es wird als medizinisch nicht notwendig erachtet. Weil ein Schreiben gefehlt hat. Ein einseitiges Schreiben.
Ja, krass. Also,
ich hab den,
da kriege ich Zorn.
Es ist uferlos. Und das Schreiben, es war dabei. Ja, es war dabei.
Ach, es war auch noch dabei.
Einfach übersehen. Ja. Und ich habe den Arzt angerufen und habe gesagt, können Sie mir bitte noch mal ein Schreiben machen? Sagt er, ja, aber wieso, das habe ich doch schon. Sag ich, ja, aber bitte, die Krankenkasse hat gesagt, Sie hätten es nicht. Und ich habe es dann auch gelesen und er war stinksauer. Er hat dann immer gesagt, wie aus meinem vorherigen Schreiben in Zeile bla 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 bis bla bla bla, können Sie ja schon lesen, das XY. Ja?
Übel. Da merkst du einfach,
das war wirklich,
da merkst du einfach, lieber Malte, dass das Gesundheitssystem und die Krankenkassen ganz besonders, das sind nämlich meine ganz besten Freunde.
Das glaube ich.
Ich kämpfe ja permanent gegen die Krankenkassen in jeglicher Form für meine Schützlinge. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich da alles erlebt habe. Nichtsdestotrotz auch bei mir selbst. Also die Krankenkasse ist für mich eine der größten, scheinheiligsten Verbrecher, die es überhaupt gibt, Menschen Dinge zu versprechen von vorne. Aber wenn du mal ganz genau das Kleingedruckte liest, brauchen die nur eine mini-mini-Kleinigkeit irgendwo zu finden. Und glaube mir, sie werden sie finden.
Sie finden sie.
Und dann müssen sie nämlich nicht bezahlen. Und das ist nämlich das, wo ich denke, von vorne tut ihr alle so scheinheilig, als seid ihr die Retter und übernehmt weiß ich nicht was alles. Und hintenrum muss man kämpfen bis zum geht nicht mehr. Und dann hat man so einen Fall zum Beispiel wie deiner, der echt psychisch ja eh schon auf der absoluten Grenze ist, weil es ja, dieser Prozess ist ja für denjenigen lebenswichtig, überlebenswichtig. Ich kenne viele Menschen, die sind so unglücklich in ihrem Selbst, dass sie wirklich suizidal sind, also hardcore-suizidal. Und von daher glaube ich einfach, dass du tatsächlich damit auch recht hast, wenn du sagst, das kann ein Menschenleben kosten, aus Fahrlässigkeit und aus, naja, ach weißt du, dann kriegt halt der Praktikant eure Mappe oder eure Akte und dann, wenn er was übersieht, nicht so schlimm, bockt uns eh nicht. Und wie du schon sagtest, einer weniger, um den wir uns kümmern müssen, einer weniger, der uns Geld kostet. Und das ist, finde ich, ganz abartig.
Es ist absolut fahrlässig, meiner Meinung nach.
Okay, wie gesagt, ich könnte dir Geschichten erzählen, da würden dir die Ohren schlackern, dafür reicht unsere Zeit gar nicht. Aber okay, du hast dann, das ging dann alles weiter, wie ging es dann? Also du musst ja dann auch offensichtlich genehmigt werden oder worden sein, weil halt, das war ja alles da dann.
Genau, ich habe mir dann zwei Kliniken angeguckt und bin quer durch Deutschland geflogen und mit dem Auto gefahren, um mir die Ärzte anzuschauen. Und habe mich dann für eins in der Nähe von Hamburg ausgesucht. Zum einen, weil der Arzt mich einfach überzeugt hat. Und zum anderen, weil ich auch schon viel Gutes gehört habe. Mhm. Und weil meine Familie da in der Nähe ist. Mir also klar war, ich bin da nicht komplett allein.
Ja.
Ne? Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch noch in der Ausbildung. Ich musste also abklären, sowohl mit meiner Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, als auch meiner Schule, ob das in Ordnung ist, als ob ich das mitten in der Ausbildung machen kann, dass ich ausfall einfach, weil in der Jugendhilfe und ich bin dann irgendwie nicht fähig, irgendjemanden festzuhalten oder eine Tür zuzumachen oder ähnliches, funktioniert halt einfach nicht. Und dann bin ich nach Hamburg geflogen und habe dann die Mastektomie und die Hysterektomie machen lassen, also die Abnahme der weiblichen Brust und die Konstruktion der männlichen Brust und die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken. Mhm. Und war dann eine Woche im Krankenhaus und wurde dann immer nett besucht. Und meine Mama kam auch extra noch aus München. Meine Tante lebt eben in Hamburg, mhm, und dann haben sie mich immer alle besucht. Da war natürlich die große Frage, wie komme ich wieder nach Hause?
Ja,
ja, also mit einer 10 cm Narbe so und den großen Narben oben an der Brust, die ja bis unter die Arme gehen, kann ja schlecht selber Auto fahren, mhm, oder ähnliches. Wir haben uns dann für Bahnfahren entschieden, mhm, und ich kann nur jedem, der das noch vorhat, ans Herz legen, wenn ihr einen weiteren Weg fahrt, nehmt die Bahn.
Ja.
Ja, ja, also dieses Ebene, dieses gleichmäßige Geruckel in der Bahn, das ist relativ leicht, mhm, zu ertragen. Okay. Du buchst dir einfach zwei Sitze und dann,
ja,
ist das,
dann hast du ein bisschen Platz,
alles entspannt.
Und alles ist gut, ja.
Richtig, du kannst zwischendurch auch mal aufstehen, ein paar, mhm, Schritte gehen, mhm, ja. Und wir wurden dann von meinem Paps abgeholt vom Bahnhof, mhm, und nach Hause gefahren mit dem Auto und da. Jedes Schlagloch, jede Bodenwelle. Ich habe gedacht, ich muss sterben.
Glaube ich.
Ja, also das ist wirklich nicht lustig, ja, gewesen. Und ich hatte leider Probleme mit einer Wundheilungsstörung.
Mhm.
Ich habe einen meiner beiden Nippel auch verloren.
Ehrlich?
Und jetzt nicht unterwegs, sondern ich habe ihn einfach verloren.
Du sagst es so lustig, aber es war wahrscheinlich nicht lustig in dem Augenblick.
Tatsächlich, also es... Ja, ich bin relativ selbstironisch.
Ja, ich, ja, mag das.
Also,
lachen, wenn es zum Weinen nicht mehr reicht.
Nee, tatsächlich. Also es war schon irgendwie lustig, weil ich wollte mir halt den Verband wechseln, habe das Pflaster abgezogen und habe gesehen, ja, also irgendwie...
Ach, der ist das einfach wirklich
so ganz hin. Ich glaube, das gehört da dran. Ja, es klebte am Pflaster.
Oh, krass.
Und der Arzt hatte auch gesagt, je weiter etwas natürlich vom Körper weg ist, desto... länger brauchen die Blutgefäße, um sich
auf
zu bilden.
Fall, ja.
Und wenn sie sich nicht schnell genug bilden, dann stirbt's ab.
Ja, richtig.
Ja, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das dann ausgerechnet mir passiert.
Mhm.
Und hatte natürlich schon erstmal Probleme damit, aber nur mit der Optik dann,
ja,
einfach, wie es jetzt aussieht. Also ich fand es wirklich tatsächlich eher lustig.
Ja, ja.
Und war einfach nur besorgt um die Optik. Mittlerweile sage ich, ja gut, das sieht jetzt nicht wunderschön aus.
Ey, es gibt
aber
super
es ist halt,
Tätowierer,
ist.
Die Nippel, also ich habe einige so Nippelrekonstruktionstätowierer an der Hand.
Richtig, das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt.
Habe ich echt gute, krasse Brustkrebspatientin, habe ich die halt, ne? Und warum nicht für dich, ja.
Also ich spiele auf jeden Fall noch mit dem Gedanken.
Hm.
Konnte mich aber noch nie zu 100% irgendwie mit dem Gedanken anfreunden. Deswegen habe ich es tatsächlich auch noch nicht gemacht. Aber ich war auf jeden Fall sehr lange zu Hause, eben durch diese Wundheilungsstörung.
Ja.
Ich konnte nicht, ich war auf Hilfe angewiesen. Mhm. Eigentlich 24 Stunden am Tag. Mir musste man für den Tag das Geschirr aus dem Schrank runterstellen, weil ich konnte nicht oben in den Schrank greifen. Ich konnte mir die Haare nicht richtig waschen, weil ich konnte meine Arme nicht so weit heben. Ich konnte nicht Auto fahren. Ich konnte keine Einkäufe machen. Das Einzige, was ich machen konnte, ist von A nach B spazieren und selbst Staubsaugen war am Anfang
wie
tatsächlich einfach.
Wie ging es dir denn dabei, so abhängig zu sein?
Ich fand es furchtbar. Also, weil ich einfach wirklich bei fast allem Hilfe gebraucht habe. Mhm. Wir hatten damals ein sehr niedriges Bett.
Mhm.
Und ich habe mich sehr schwer getan, aufzustehen.
Mhm.
Deswegen haben wir es dann auf Klötze gestellt.
Oh,
ja, damit ich da besser rein und rauskomme. Ja, ich meine, klar, wenn du deine Arme nicht benutzen kannst, dann nimmst du die Bauchmuskeln zum Aufstehen. Und andersrum, wenn aber beides nicht geht, dann ist das
nicht
dann
so
passiert
gut.
Da einfach,
ja,
nicht viel. Ne? Und mir ist natürlich irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen und es war einfach ein sehr unschönes Gefühl, so hilflos zu sein.
Mhm.
Und ich habe mir dann einfach nur gedacht, um Himmels Willen, ich will nicht so alt werden, dass ich irgendwann nochmal auf so viel Hilfe angewiesen bin.
Die Hysterektomie, haben die da den durch den Bauch gemacht? Die, also wurde ein Bauchschnitt gemacht?
Ja, 10 Zentimeter, also das ist aber mit am besten verheilt tatsächlich. Natürlich birgt das auch Risiken,
ja,
das Absenken der Blase und solche Geschichten.
Inkontinenz und so Zeugs halt dann, ne?
Richtig, genau.
Wie ist
wir werden
es denn?
Sehen, ob mich das irgendwann noch erwartet.
Nein, nein, alles wird gut. Ja, wir sind hier positiv gestimmt. Wie ist es denn, Ging es dann weiter? Ich meine, es gibt ja dann noch tausend andere Schritte, nachdem das erstmal geschehen ist, gibt es ja dann noch die Rekonstruktionschirurgie. Das heißt, die, wie heißt das denn?
Penoidaufbau.
Thank you very much. Genau das. Und das ist ja auch, also das ist das, was mein Bekannter gerade da auch macht. Ja. Und meine Güte. Ach du je, die züchten dir die Haut, dann schälen sie dir wieder ab und kriegst Expander in den Arm gesteckt, damit die Haut sich, das sieht alles so schlimm. Und dann hat sich natürlich auch entzündet, klar, logisch, wie das halt alles ist.
Eine Überraschung.
Überraschung, aber das ist ja ein mit extrem viel Schmerz halt auch verbunden.
Also diese Anzahl der Operationen allein, ja, also wenn du wirklich in Anführungsstrichen einen funktionierenden Penis haben möchtest, ja, eben mit dem Arm, mit der Pumpe, die da reinkommt und so weiter und so fort, habe ich für mich für das Erste dieses Thema auf Eis gelegt. Nachdem diese erste OP mit so viel Strapazen und mit so viel Schwierigkeiten bei der Wundheilung verbunden waren, habe ich gesagt, es tut mir leid, aber A, ich bin zu jung, um mit einem Katheter den Rest meines Lebens rumzulaufen und B, um kein Sexualleben mehr zu haben.
Ja, das ist ja meine nächste Frage. Wie ist es eigentlich dann sexuell? Also wenn du jetzt, ich kann es mir überhaupt, ich weiß noch nicht mal, wie sowas aussieht dann, ja, aber wie ist es denn, also aktuell hast du noch wahrscheinlich deine weiblichen Geschlechtsorgane draußen, also die äußerlichen auf jeden Fall.
Ja.
Funktioniert da alles noch? Also das ist so eine, also ich meine, hat man dann noch einen Höhepunkt und so? Wegen der ganzen Hormone frage ich jetzt einfach, ob das irgendwie einen Einfluss hat.
Also tatsächlich, das Testosteron ist ja tatsächlich das stärkere Hormon von beiden. Ja. Und es wachsen natürlich nicht nur Haare, sondern es wächst Genitalien, tatsächlich auch zwischen den Beinen. Ja, genau. Ja. Bei manchen sogar so arg, dass wenn sie sagen, sie möchten gar nicht den großen Aufbau, sondern nur den kleinen, dass da gar nicht mehr so viel gemacht werden.
Ach, krass, okay. Ne?
Das ist natürlich wie bei allem, was durch Hormone passiert, von Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich. Also es gibt gar keine Formel für irgendwas, dass du irgendjemandem sagen könntest, in der und der Woche passiert wahrscheinlich das und in drei Monate natürlich. Später passiert das. Also das ist alles so individuell und ich glaube, dementsprechend ist auch von den Gefühlen her für jeden der Weg individuell und die Entscheidung, welche Operationen sie machen oder nicht. Ich habe am Anfang gesagt, ja klar, ich mache alles und gleich und sofort. Und natürlich, weil der Wunsch auch einfach so groß war. Heute sage ich, nee, mache ich nicht. Ja, weil da einfach auch die Vernunft siegt. Das heißt nicht, dass ich nicht leide, so wie es jetzt ist. Es gibt Tage, an denen beschäftigt mich das sehr. Aber am Großteil der Tage ist es so, dass ich sage, okay, pass auf, ich habe eine Hose an, ich sehe es nicht, niemand anders sieht es und dementsprechend ist es okay.
Wie ist denn dein Sexualleben dann? Also du bist ja verheiratet, wie lange bist du schon verheiratet?
Seit 1,5 Monaten.
Oh, herzlichen Glückwunsch! Sehr schön. Das ist ja für dich unvollständig noch alles da, ne? Wie ist dann der sexuelle Umgang? Das interessiert mich wirklich sehr, weil ich versuche mir da tausend Gedanken drüber zu machen. Ich würde am liebsten natürlich jetzt dich gerne mal einfach nackt ausziehen und einfach mal alles mir angucken. Ich bin absoluter Mediziner, also nicht aus irgendwelchen, ne, weil ich bin einfach so von dem medizinischen Aspekt, interessiert mich das schon immer alles so sehr, dass ich, ich würde auch jeden operieren, wenn ich dürfte. Ja, also habe ich gar keine Leidenschaft. Ja, ich bin da einfach so gepolt, aber ich finde das so faszinierend, was man alles so machen kann und wie der Körper auch so kompensiert letzten Endes. Du sagst ja, durch die Hormone wächst. Das weiß ich, das habe ich auch schon gehört und gelesen, aber natürlich habe ich überhaupt gar keine Vorstellung davon. Weißt du, wie ist es dann eigentlich? Wie ist dein Sexualleben?
Rege, auf jeden Fall. Also Es ist so, meine Frau war vorher nur mit Cis-Männern, also mit biologischen Männern zusammen.
Also normale Männer eigentlich, also
keine. Genau, einen. Also halt einfach die von
Geburt an einen Penis hatten. Penis haben.
Okay. Richtig. und das war für sie natürlich was Neues. Mhm. Ja, und sie hat sich da anfangs natürlich auch Sorgen gemacht und wir sind das alles ganz behutsam angegangen. Und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt und hat sich zu was großartig Schönem einfach entwickelt. Ja, also ich bin kein One-Night-Stand-Typ, das ist mir irgendwie zu unemotional. Aber natürlich, wenn du dann den Partner oder die Partnerin gefunden hast, wo du sagst, emotional passt das einfach so sehr und dann sexuell einfach auch, ja, dann ist das wunderbar. Und dann kann ich in den Momenten da auch sozusagen einfach drüber stehen. Mhm. Ja, also natürlich
habe ich auch da meine Momente. Hast du Orgasmus? Geht das? Funktioniert das alles?
Ja, das geht.
Okay.
Das geht.
Ja.
Und es gibt Tage, da kann ich gut damit umgehen, ja, und da macht mir das überhaupt nichts aus. Aber ich bin natürlich jemand, ich ziehe mich danach relativ schnell wieder an.
Okay, ach so, ja? Okay. Also weil du noch nicht hundertprozentig mit deinem Körper im Reinen bist dann einfach.
Richtig, in dem Moment selber ist es echt überhaupt kein Thema für mich. Und ich genieße das dann auch, ja. Aber dann ist es vorbei und dann muss ich mich anziehen. Ja? Also ich brauche Minimum eine Hose und dann ist es okay.
Okay. Also im Schwimmbad und so ist auch kein Problem für dich dann mit den Narben? Und
nein.
Okay, also völlig einfach normal.
Lieber schauen mir die Leute wegen der Narben, als wenn ich noch mit einem Bikini-Oberteil durch die Welt rennen müsste.
Ja, das kann ich mir. Du siehst aus wie ein Mann. Also einfach, ich finde, du hast gar nicht so weibliche Züge, wo ich sagen würde, ich gucke halt immer so genau, also ich hatte ja meinen Transgender-Kumpel, als ich erfahren habe, dass der überhaupt Transgender ist, bin ich erstmal fast vom Glauben gefallen. Heldmann, ich schwöre dir bei Gott, ich hätte das nie im ganzen Leben vermutet. Ich habe noch nie in meinem Leben so verdutzt geguckt, weil ich mir gedacht habe, what? Never ever. Nee, du hast einen Penis.
Das sind die schönsten und die besten Situationen für einen Transmenschen.
Ich habe auch zu ihm gesagt, vergiss es. Ich halt, ohne Scheiß, hätte ein Bild von meinem Gesicht machen müssen. Und ich habe wirklich ein Gespür für Menschen. Weißt du, ich denke eigentlich so, man guckt ja immer so, man kann so ein bisschen feminine Züge, haben ja auch Männer. Ich bin da ja auch, weißt du, so. Aber nee, never. Nee. Ich war, was? Hör doch auf. Am liebsten habe ich gesagt, zieh deine Hose aus und beweis es mir, weißt du so. Aber nee, wirklich. Also das ist krass. Und das finde ich, das ist halt genau das, was sie hören wollen. Und das ist auch wichtig. Weil ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, du bist ein wunderschöner junger Mann. Ja, der hat gesagt, der hat sich noch nie so gut gefühlt durch einen kleinen Satz. Ja. Und das ist es einfach auch. Ich finde, da ist die Akzeptanz muss einfach auch gegeben sein. Ne? Also jeder, ich bin glücklich, dass es diese Möglichkeiten gibt, diese Verwandlung. Deine Partnerin steht zu dir, sie liebt dich so, wie du bist, sie hat dich mit allem genommen. Ja. Und irgendwann vielleicht in deinem Leben, wenn du dazu bereit bist, gehst du deinen Weg weiter. Oder aber auch nicht, weil man kann alles irgendwie akzeptieren und lernen mit zu leben, weil ganz ehrlich, also wie gesagt, du siehst für mich aus wie ein ganz normaler junger Mann und es ist einfach in Ordnung. Was, ich sag immer, was hat dieses kleine Teil schon für einen Unterschied zu machen? Weißt du, es ist einfach hier drin und alles, was dich so umgibt, wir werden ja von der Gesellschaft mehr oder minder geformt und das müssen wir einfach lernen, irgendwie abzulegen. Du bist das, was du bist, ja, und es ist, was es ist.
Richtig, und ich finde aber tatsächlich auch, und das ist ein ganz großes und wichtiges Thema, was extrem vernachlässigt wird, dass nicht nur wir von unserem Gegenüber respektiert werden sollten, sondern auch wir die Menschen respektieren sollten, die sich damit schwer tun. Ja. Und ich rede nicht von den Menschen, die mit Absicht falsche Personalpronomen benutzen, weil sie sagen, ach, scheiß drauf, das kann überhaupt nicht sein, sondern ich rede davon, wenn man zum Beispiel mit seinen Eltern, ja, am Anfang, ja, ich habe meiner Mama gesagt am Anfang, du hast mich über 20 Jahre als deine Tochter gesehen, lass dir Zeit.
Ja, absolut.
Wir finden da erstmal einen Mittelweg. Das ist okay, weil wer trans ist, ist seiner Umwelt ja schon Minimum 5 Schritte voraus.
Absolut, ja.
Du musst ja erstmal wieder eingeholt werden. Mhm. Oder auch Großeltern, völlig andere Generationen, das denen zu erklären. Ja. Das war so ein Punkt, wo ich mir auch dachte, oh Gott, wie wird das nur? Ja. Da aber einfach auch Verständnis zu zeigen und auch den Leuten ganz klar zu sagen, du musst mich nicht verstehen, weil du kannst es nicht verstehen.
Ist einfach so.
Ja? Aber du musst mich respektieren und meine Entscheidung auch.
Absolut.
Ja? Weil ich meine, wenn ich dir erzähle, du pass auf, mir geht's heute nicht so gut, ich bin traurig, ja, dann weißt du ungefähr, was los ist, ja, auch wenn jeder auf seine Art und Weise traurig ist, aber wenn ich sage, ich bin im falschen Körper geboren, gibt es kein Gefühl, was man damit irgendwie vergleichen könnte.
Nicht.
Ne?
Nein. Und das ist es
dementsprechend,
Finde ich ganz,
ist es einfach wichtig.
Super Sache. Bin ich absolut deiner Meinung. Beide Seiten sollten sich gegenseitig respektieren und tolerieren. Ich bin ja super offen, aber trotzdem wäre es für mich schwer, wenn jetzt mein Sohn käme und sagt, hey, weißt du, ich will ein Mädchen werden. Müsste ich wahrscheinlich auch erstmal, weil du hast ja, wie du schon sagtest, 20 Jahre lang in dem Fall halt einen Jungen großgezogen, ne? Und dann musst du dich auch davon verabschieden. Das ist ja auch so ein Prozess, weil, ne, Mama, Sohn oder Tochter, Mama oder ist es egal, ist es immer schwer, ne? Aber trotzdem, und man hat natürlich auch Angst, weil man möchte, dass es seinem Kind ja gut geht, ne? Also man hat Angst, der Prozess ist krass und das ist dieser Beschützerinstinkt. Man möchte dem Kind das nicht zumuten müssen, ja.
Ja.
Aber deswegen finde ich deine Worte jetzt gerade zum Schluss hervorragend. Liebe Leute, ich kann euch nur ans Herz legen, nehmt aufeinander Rücksicht, liebe Trans-Community. Auch wir, die nicht trans sind, müssen auch lernen, damit umzugehen. Wie Malte schon sagte, ihr seid uns ein Stückchen voraus in der Entwicklung, in diesem Prozess. Und deswegen habt ein bisschen Nachsicht. Die, die es nicht akzeptieren wollen, denen kann man eh nicht helfen. Ist einfach, naja, können wir zu den Aluhutträgern dazustopfen und den Verschwörungstheoretikern und alles Homophoben und keine Ahnung. Gibt halt immer Idioten auf der Welt, die es einfach nicht wollen. Aber das ist halt der Problem und nicht unseres oder eures. In dem Falle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Malte, für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Wir sind tatsächlich über der Zeit schon drüber, weil ich hätte jetzt noch ewig, ich habe ja so viele Fragen. Müssen nochmal, also am liebsten hätte ich euch gerne, dich nochmal gerne in der Sendung mit meinem anderen Kollegen zusammen, dass man sich mal so gegenseitig austauschen kann. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann.
Ja, dann gibt es Teil 2.
Dann gibt es Teil 2, genau. Und weil wir ja heute alles anders machen, ich kriege hier schon die Frage gereicht von der lieben Francie. Wir haben ja das Glas normalerweise auf dem Tisch stehen, wo du drin rumwühlen darfst und dir eine Frage ziehen darfst. Heute hat die Francie die Frage quasi gezogen aus dem Fragenkatalog, die von unseren Usern kommen. Also tatsächlich sind das Fragen.
Danke, Francie.
Danke, Francie, soll ich dir sagen. Die kann dich nicht hören, weil ich dich auf den Kopfhörern habe.
Ja, stimmt.
Aber die Frage ist gut. Ah, sehr gut, Franzi. Hast du gut gemacht, ey. Du bist jetzt immer Franzi wird jetzt in der Zeit meine Fragenbeauftragte. Die kann sich die bösesten Dinge aussuchen. Aber normalerweise liest du die Frage vor, aber ich lese dir jetzt vor. Es ist einfach auch, normalerweise habe ich ja ganz, ganz schwere Themen. Transgender ist schon ein schweres Thema, aber wir konnten das ja auch relativ leicht besprechen. Du bist ein sehr offener Gesprächspartner gewesen, deswegen war es nicht ganz so. Und da du ja eh nicht weinen kannst, ein bisschen Sarkasmus rein. Nein, deine Frage, Achtung, und 100% ehrlich antworten, ja, das ist die Prämisse hier. Wenn dein Leben einen Titelsong hätte, welcher wäre es und warum?
Ich glaube, es wäre Baum mich auseinander von Finn Kliman tatsächlich.
Oh mein Gott, habe ich noch nie von gehört. Bau mich auseinander.
Solltest du dir auf jeden Fall anhören.
Ja.
Die Songs von Finn Kliman sind tatsächlich immer so, dass sie relativ viel Interpretationsspielraum lassen. Mhm. Na? Und für mich ist es einfach so, dass es mich daran erinnert, dass ein Leben auch aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen besteht. Und manche Einzelteile dann einfach rausgenommen werden und neu reingesetzt werden. Und das aber gar nicht immer du selbst bestimmst, sondern manchmal auch ein Freund, eine Freundin, deine Eltern, ein neuer Partner, ja. Dass das ganze Leben eigentlich ein riesiges Puzzle ist.
Absolut.
Und dass es wichtig ist, sich damit zu arrangieren. Mhm. Ja, und auch sich damit zu arrangieren, dass nicht alles in der eigenen Hand liegt, aber sobald es in der eigenen Hand liegt, natürlich auch die gesamte Verantwortung bei dir liegt.
Absolut. Und mit diesen weisen Worten zum Schluss das wundervolle Titellied, wie heißt das nochmal? Bau mich auseinander oder bau mich zusammen?
Genau.
Bau mich auseinander.
Bau mich auseinander.
Sehr schön. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir wieder in der Sendung wart und zugehört habt. Wir haben hier ja ganz offensichtlich kontroverse Themen. Es geht ganz viel um das Thema Liebe zueinander, Liebe miteinander und mehr Fürsorge füreinander. Wir möchten über Dinge sprechen, Dinge brechen, die ja nicht so gerne aufgebrochen werden, und möchten jedem Menschen hier eine Stimme geben. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr dabei seid und zuhört, und hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich wünsche euch allen, dass ihr in dieser absolut krassen Zeit, die gerade herrscht hier in der Vorwinterzeit, bleibt gesund. Leute, achtet aufeinander. Denkt an die Regeln, desto mehr Regeln befolgt werden, desto schneller haben wir das Ganze geschafft. Und für alle, die die Regeln nicht befolgen wollen, naja, dafür habe ich eigentlich keine Worte mehr. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt gesund, und wir sehen uns nächste Woche. Und Malte, danke nochmal, dass du dabei warst.
Gerne.
Bye, bye.